Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier-Podcasts und Heimtier-TV. Und ich sag mal Hallo Gabi in die Ecke.
Ja, hallo Stefan ins Studio. Schade, dass ich nicht bei dir bin.
Genau, ja, hat leider nicht funktioniert jetzt für die aktuellen zwei Ausgaben, aber wir machen das Beste draus und wir sehen uns ja zumindest auf diesem Wege digital. Und wenn man sich den Podcast anhört, dann merkt man ja auch gar keinen Unterschied.
Da hast du recht, geht ja zum Glück alles heutzutage auch so.
Genau. Ja, und wir möchten natürlich euch auch gerne wieder darauf hinweisen, dass ihr alle Inhalte, die wir heute hier besprechen und noch viel mehr im Heimtierjournal findet, dass ihr in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften euch abholen könnt. Genauso wie auch Zookauf Kids, unser Magazin für Kinder. Da gibt es auch wieder viele tolle, spannende Infos und Aktionen im Heft. Heute geht es um das Heimtierjournal und wir starten direkt mal durch. Gabi, heute haben wir eine Themenwelt, mit der wir uns beschäftigen, die ja schon seit Jahren eigentlich in aller Munde ist, nämlich es geht um das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, das ist richtig und das bleibt, das Thema Nachhaltigkeit, also Regionalität, Nachhaltigkeit, Umwelt, bleibt für Tierbesitzer einfach ein sehr wichtiges Thema und es ist einfach heutzutage so, dass es ein gesteigertes Interesse an ökologischen Themen gibt und eben auch einer durchaus nachhaltigen Lebensführung und das ist eben der Trend, der sich eben auch abzeichnet in den Zoofachmärkten.
Absolut. Und ich habe jetzt gestern mich nochmal mit dem Thema der Ganzjahresfütterung für Wildvögel beschäftigt, also ein spezielles Thema innerhalb der ganzen Heimtierlandschaft. Aber da habe ich eben auch nochmal lesen dürfen, dass immer mehr Menschen natürlich auch ein Bewusstsein haben für die Umwelt, für die Natur und was man dann eben auch für die Umwelt, Natur und dann eben auch ihre Lebewesen tun kann und tun sollte. Heute beschäftigen wir uns dann im Schwerpunkt natürlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit mit Fokus auf Hund und Katze. Und da gibt es ja schon jede Menge, was unterschiedliche Unternehmen, was unterschiedliche Marken eben an Aktivitäten machen, um nachhaltig zu agieren und auch noch ein Stück weit nachhaltiger zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses gesteigerte Interesse ist natürlich auch, spiegelt sich ja in den Kaufentscheidungen der Produkte wider und darauf reagieren natürlich auch die Unternehmen, ganz klar. Und die erfüllen natürlich auch ihre Nachhaltigkeitsansprüche. Und man sieht das natürlich in einem, dass man verstärkt natürlich den Blick auf Rohstoffe legt, die aus dem regionalen Umfeld kommen, auf eine artgerechte Produktion, auf recycelbare Verpackungen und gibt natürlich auch irgendwie Unterstützungen im Hinblick auf Umweltschutzprojekte, beispielsweise Wiederaufforstung des Regenwaldes oder Schutz der Meere. Das sind halt alles Dinge, die sich dann eben auch die Hersteller auf ihre Fahne schreiben und versuchen eben in diesem Sinne auch den Nachhaltigkeitssprüchen gerecht zu werden.
Genau, also im Übrigen kompensieren wir ja auch die CO2-Emissionen, die entstehen bei der Produktion des Heimtierjournals und unterstützen dann eben auch Projekte, die dann eben entsprechend sich in verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit engagieren. Ja, und wenn man einmal auf die Unternehmen blickt, das sind natürlich teilweise Großunternehmen, teilweise sind es auch Unternehmen, die gar nicht gesetzlich schon den entsprechenden Berichtspflichten unterliegen, wenn es eben auch um einen Nachhaltigkeitsbericht geht, die aber dennoch eben sehen, dass das Thema natürlich uns alle umtreibt, auch nachfolgende Generationen und gleichzeitig natürlich auch die Nachfrage nach solchen Produkten jetzt im Laufe der Zeit sukzessive zugenommen hat. Wenn wir uns mal mit den unterschiedlichen Produkten selbst beschäftigen, weil Nachhaltigkeit ist jetzt ein sehr breit angelegtes Thema. Das geht vom Wasser bis hin zu den Arbeitsbedingungen, also ganz viele verschiedene Faktoren. Aber maßgeblich sind es natürlich heute vor allen Dingen die Rohstoffe, mit denen wir uns befassen. Da können wir ja eigentlich mal starten mit etwas, da hätte vor vielen Jahren, hätten das viele noch kritisch gesehen, nämlich Insektenprotein. Aber inzwischen sehen wir ja, dass auch in der humanen Ernährung immer mehr Produkte mit Insektenprotein sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Im Heimtierbereich ist das inzwischen schon wirklich eine feste Größe.
Auf jeden Fall. Also wir sehen das, die alternative Proteinquelle, also in Form von Insektenprotein, wird wahnsinnig gerne mittlerweile in die Hundenahrung eingeführt und das ist einfach eine super umweltfreundliche Alternative und die Produkte werden angenommen, auch von den Verbrauchern. Der Vorteil ist einfach, dass natürlich die Nährstoffbilanz im Vergleich jetzt zu einer Haltung von Rindern oder Fischen oder wie auch immer natürlich eine ganz andere ist, weil ich natürlich viel weniger Raum brauche. Ich benutze kein Antibiotika, das Ganze bleibt hochverdaulich und hyperaktiv. Allergen. Also da sind schon ziemlich viele Vorteile, auch in dieser alternativen Proteinquelle Insekt. Und wie du schon sagst, undenkbar vor einigen Jahren noch und heutzutage wird es immer mehr angenommen.
Ja, also natürlich kommt es auch dazu, dass es hochverarbeitet ist. Das heißt, ein Stück weit, das erleben wir auch in der Humanernährung, manche sind da eben skeptisch oder denken, na, ist ja doch ein bisschen eklig, wenn man so die Insekten an sich anschaut. Aber die sind so hochverarbeitet, dass man natürlich zum einen das Insekt an sich nicht mehr sieht und zum anderen ist es ja auch so, dass die dennoch sehr, sehr proteinreiche Nährstoffträger sind. Und das ist natürlich dann einerseits für die Hunde vielleicht beispielsweise, die auch eine Unverträglichkeit haben, kann das natürlich als exotische Proteinquelle dann durchaus eine Lösung sein. Und auf der anderen Seite, du hast es eben schon angesprochen, der CO2-Ausstoß oder eben auch der Wasserbedarf, der ist natürlich bei anderen Proteinquellen, wenn wir jetzt an Rinder beispielsweise denken, die du schon erwähnt hast, um ein Vielfaches höher, sodass es natürlich dann auch sich als Alternative wirklich anbietet. Und inzwischen gibt es ja auch unterschiedliche Produkte von unterschiedlichen Herstellern, die dann auch noch andere Inhaltsstoffe, Zutaten mit dem Insektenprotein kombinieren.
Genau, also da ist wirklich nach oben hin noch jede Menge Kreativität, würde ich es jetzt mal auch ausdrücken, da. Und ich denke mal, da haben wir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren bestimmt noch einiges an Positivem zu erwarten, was wir uns vielleicht jetzt auch noch nicht vorstellen können.
Ja, also bis hin dazu, dass es ja inzwischen auch im Snackbereich erstmals ein Produkt gibt mit Protein, das auf Laborbasis hergestellt wird, also auf bakterieller Basis in dem Fall nicht, künstlich hergestellt, aber natürlich dann im Labor produziert. Und das sind alles Dinge, mit denen müssen wir uns natürlich dann beschäftigen. Auf der anderen Seite gilt es, offen zu sein. Und da habe ich mich auch mal über die Produktion informiert. Und eigentlich ist es vergleichbar mit der Herstellung von Bier, weil da eben Fermentation auch eine Rolle spielt und eigentlich der Ansatz ja angelehnt ist auch an den Humanbereich.
Ja. Also das ist ja tatsächlich häufig, dass es eben auf Basis der Humanentwicklungen, nenne ich es mal, irgendwie basiert, dass daraus dann irgendwie diese Resultate im Tierbereich erfolgen.
Ja, hinzu kommt natürlich auch, dass jetzt spätestens seit der Corona-Pandemie auch die Anzahl der geschlachteten Tiere nach und nach zurückgeht, das Bewusstsein auch im Humanbereich gewachsen ist, dementsprechend weniger Fleisch konsumiert wird. Und die Produkte, die dann eben auch in die Tiernahrung wandern, die sind natürlich dann auch etwas eingeschränkter. Dementsprechend, müssen wir sicherlich uns auch mit solchen Themen befassen, wenn es auch darum geht, die Sicherheit, Nahrungssicherheit oder Verfügbarkeit für Mensch und Tier dann eben für die Zukunft zu gewährleisten. Ja, zusätzlich haben wir natürlich auch andere Produktgruppen, die noch ganz interessant sind, die wir auch aus dem Humanbereich kennen, beispielsweise eben auch Biofuttermittel für Heimtiere.
Genau, das ist natürlich auch ganz entscheidend, dass eben die Auswahl an Biofuttermitteln auch sehr stark gewachsen ist für Heimtiere und Bioprodukte, also das kennen wir ja auch, wie du jetzt schon gesagt hast, aus dem humanen Bereich, sind eben Erzeugnisse aus der ökologischen Landwirtschaft, die eben auch sehr strengen Kontrollen unterliegen. Und die Rohstoffe, die eben verwendet werden, stammen eben aus biologisch kontrolliertem Anbau und zertifizierten Biohöfen. Und das ist natürlich eben auch dann entsprechend nochmal eine Qualitätsform, die eben auch gesteigertes Interesse oder zunehmendes Interesse auch bei den Tierhalterinnen und Haltern hat.
Genau, und da ist eigentlich der Zoofachmarkt dann auch die richtige Adresse, weil man fragt sich ja vielleicht auch teilweise, wo bekomme ich denn überhaupt diese Produkte? Und gerade die Zoofachgeschäfte auch innerhalb der Zookaufgruppe haben da eben auch eine große Auswahl unterschiedlichster Produkte im Futtermittel, auch im Snackbereich, die dann eben auch unter anderem eine Bioqualität aufweisen. Und du hast eben schon die strengen Kriterien angesprochen, die es da gibt, gesetzlicher Art, sodass es dann eben auch gewährleistet ist, wenn man sich dann für ein Bioprodukt entscheidet, dass da natürlich auch entsprechende Inhaltsstoffe verwendet werden. Ja, und interessant finde ich daran eben auch nochmal, dass es da natürlich auch die Möglichkeit einer rückverfolgbaren Produktion gibt. Das ist ja auch was sich viele Heimtierhalterinnen und Heimtierhalter wünschen, dass man dann eben auch weiß, woher kommen denn eigentlich die jeweiligen Rohstoffe, wo wurde das produziert, wie wurde es produziert. Und das ist natürlich im Biobereich dann auch eine entsprechend noch transparentere Geschichte als eben in anderen Segmenten unter Umständen.
Auf jeden Fall. Also da kann ich nur beipflichten. Und ich war jetzt vergangene Woche nochmal im Zoofachmarkt und tatsächlich bin ich auch nochmal durch die Gänge gegangen. Und also es ist wirklich, was du auch jetzt gerade schon sagtest, es ist wirklich ein vielfältiges Angebot an Biofutter erhältlich. Und da gibt es schon wirklich tolle, tolle Sachen bei. Und das, man sollte einfach mal wirklich schauen. Und da ist man auf jeden Fall im Zoofachgeschäft wirklich richtig gut beraten und am richtigen Standort.
Genau, also gerade für diejenigen, die selbst auch schon Bioprodukte kaufen und konsumieren, für sich selbst eben entsprechend einkaufen, sei es jetzt Käse, Fleisch oder eben auch Obst und Gemüse. Für die ist das sicherlich eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, sehen wir jetzt immer stärker, dass viele sich gar nicht mehr nur unbedingt für ein Futter oder für eine bestimmte Richtung entscheiden, sondern dass man dann vielleicht auch sagt, man muss selbst nicht sich vegan ernähren oder den Hund vegan ernähren. Man kann aber einen Tag in der Woche zum Beispiel auch ein Futter einstreuen, das vegan ist. Also auch solche Futtermittel gibt es ja durchaus, die dann eben auf pflanzliche Proteine setzen.
Genau, also genau so, und da gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Genau, das ist richtig.
Genau, genau. Ja, also ich denke, das Thema wird uns in den nächsten Jahren noch stark beschäftigen und umtreiben. Sicherlich kann man das auch ganz offen und ohne den mahnenden Zeigefinger besprechen und sich dann auch für das eine oder andere Produkt entscheiden, weil inzwischen gibt es da wirklich ja, Produkte in Hülle und Fülle, egal ob mit Insekten, vegetarisch, vegan für den Hund oder auf der anderen Seite dann eben auch Bio-Bereich. Und wir haben ja auch in der aktuellen Themenwelt einige Produktempfehlungen, weil natürlich auch ständig wieder neue Produkte der einzelnen Marken in die Zookaufgeschäfte kommen und man kann sich da eben auch schon mal einen ersten Überblick verschaffen.
Genau, also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine super gute Idee und Wahl, wenn man in den Zoofachmärkten einfach mal schaut, was es da in diese Richtung an nachhaltigen Produkten gibt. Und wie du sagst, es wird uns auf jeden Fall dauerhaft beschäftigen und sicherlich gibt es da noch viele Trends, über die wir heute noch gar nicht sprechen.
Genau. Ja, und in jeder Ausgabe unseres Heimtierjournals und auch unseres Podcasts und Heimtier-TVs haben wir ja auch tolle Gewinnaktionen und Gewinnspiele für euch im Gepäck. Und dieses Mal haben wir direkt zwei. Da wird es auch wieder ja tierisch interessant. Einerseits haben wir die Firma Nobby mit einem tollen Gewinnspiel im Heft.
Ja, das ist richtig. Also beim Gewinnspiel mit Nobby, da weihnachtet es sehr. Wir verlosen nämlich bei Nobby drei tolle weihnachtliche Gewinnpakete für Hunde. Und in diesen Gewinnpaketen erwarten euch kuschelige Spielabenteuer. Und dabei sind beispielsweise Plüschalpakas, ein Plüschhund und ein Plüschweihnachtsbaum und vieles mehr. Also da könnt ihr so Pakete, wenn ihr denn die richtige Lösung an uns sendet, gewinnen und könnt dann natürlich mit eurem Vierbeiner eine gemütliche Weihnachtszeit verbringen und viel Spaß beim Spielen wünsche ich euch da schon mal.
Da schließe ich mich gerne an und den Plüschweihnachtsbaum, wenn das so lange durchhält, den kann man natürlich auch gerne im nächsten Jahr dann wieder entsprechend reaktivieren und das gilt für die anderen.
Der nadelt garantiert nicht.
Der nadelt garantiert nicht und ist auch in dem Sinne natürlich dann wiederverwendbar, genau.
Genau, und dann haben wir noch ein weiteres Gewinnspiel. Ja. Das ist nämlich von Amigo. Das sind drei Kartenspiele. Das heißt, bei allen Spielen geht es um Bohnen. Und deswegen heißt das eine Spiel Bonanza. Das andere heißt Bonanza das Duell. Und dann gibt es noch Bonanza das Erweiterungsset. Und in allen dreien, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, könnt ihr Bohnenkönig oder Bohnenkönigin werden. Und dabei müsst ihr beispielsweise Felder mit Bohnen anbauen. Ihr müsst aufpassen, dass die Felder gut bewirtschaftet werden. Und also ich glaube, das ist ganz spannend. Es ist auf jeden Fall sehr lustig. So beschreibt es Amigo. Und auch da wünschen wir euch viel Glück, dass ihr hoffentlich als Gewinner dabei seid. Auch hier müsst ihr uns ein Lösungswort schicken. Und das alles könnt ihr eben auch im Heimtierjournal in den Heften, die es im Fachmarkt gibt vor Ort, sehen und dann eben auch mitmachen.
Sehr gut. Da freuen wir uns, wenn möglichst viele teilnehmen und drücken natürlich herzlich die Daumen und wünschen viel Spaß mit den Gewinnen, den Glücklichen, die dann entsprechend am Ende gezogen werden. Ja, und wenn es eben um Heimtierthemen geht, dann ist es auch immer gut, wenn man unterschiedliche Experten und Expertinnen mal befragen kann, die uns dann zur Seite stehen und den einen oder anderen Hinweis und Tipp geben. Und wir haben heute noch gar nicht über den Bereich der Aquaristik gesprochen. Der soll aber auch nicht zu kurz kommen. Du hast nämlich noch ein Interview mit einem Sera-Experten, nämlich dem Oliver Helker, geführt.
Jawohl, und zwar haben wir im aktuellen Heimtierjournal einen schönen Beitrag zu Aquariensystemen, zu Modellen, zu modernen Modellen, die es jetzt gibt. Und also es ist auch da ist unfassbar viel an Highlights, an Aquarienformen auf dem Markt und in den Fachmärkten zu erhalten. Und ja, mit ihm spreche ich halt, mit Sera-Experte Oliver Helker, über das Thema der modernen Aquariensysteme. Und es geht eben auch genau darum, was ist das passende Modell für zu Hause, worauf muss ich achten, welche Faktoren muss ich berücksichtigen, damit das am Ende irgendwo auch alles funktioniert, damit ich Freude an der Aquaristik habe und eben auch vor allen Dingen auch eine gesunde Unterwasserwelt dann dauerhaft pflegen kann.
Genau, und da schauen und hören wir gerne mal rein.
Gerne. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um das faszinierende Hobby Aquaristik, genauer um die Schönheit der Unterwasserwelt in Form passender Aquarien. In den Fachmärkten gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle und in diesem Zusammenhang bieten sich natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten der Einrichtungsgestaltung. Doch gerade weil es eine Vielzahl an Modellen in den unterschiedlichen Formen und Größen gibt, stellt sich natürlich auch schnell die Frage, welches Aquarium passt denn überhaupt zu mir und in mein Zuhause? Um diese Frage zu beantworten, haben wir einen Experten der Firma Sera eingeladen, der uns wertvolle Einblicke und praktische Tipps rund um die Wahl des idealen Aquariums gibt. Ich spreche heute mit Oliver Helker. Er ist Trainer der Sera Academy und ist Sera Zierfischexperte. Er ist leidenschaftlicher Aquarianer und kann uns den perfekten Einblick in die Welt der Aquarien geben. Hallo, Herr Helker, schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich sehr.
Hallo Frau Ewert, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ebenfalls.
Sehr gerne. Ja, fangen wir gleich mal an. Es gibt ja eine zahlreiche, ja, Formen und Größen von Aquarium. Wir haben Rechtecke, wir haben Würfelaquarien. Wie wähle ich denn, wenn ich jetzt wirklich Lust und Bock habe auf die Aquaristik, mein perfektes Aquarium aus und sorge für die richtige Einrichtung?
In der Hinsicht gibt es zwei Faktoren, die besonders wichtig sind. An erster Stelle sollte natürlich immer das Wohl der Tiere stehen, die wir pflegen möchten. Und als zweite kommt dann natürlich das individuelle persönliche Empfinden für Ästhetik. Es macht natürlich keinen Sinn, hochrückige Fische wie zum Beispiel einen Skalar oder einen Diskus in einem nur 30 cm hohen Aquarium zu pflegen. Das wäre definitiv Tierquälerei. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge anderer toller Fische, die wunderbar auch in nur einem 30 cm, 25 cm hohen Becken klarkommen. Viele Zwergbuntbarsche, Barben, Salmler und so weiter. Und dann natürlich der Faktor Gestaltung oder Ästhetik. Da ist es natürlich so viele Aquarianer, genauso viele unterschiedliche Vorstellungen von Ästhetik und Schönheit gibt es. Was seit vielen, vielen Jahren sehr beliebt ist, schon seit den 70er Jahren oder noch länger, sind natürlich große Aquarien, schmale Aquarien als Raumteiler, zum Beispiel um den
Okay.
Essbereich vom Wohnbereich zu trennen. Nach wie vor ein Thema. Und was eher so mein persönliches Steckenpferd ist, das sind kleinere Aquarien. Also so ein kleines Nanobecken mit 20 Litern, mit ein paar Wirbellosen zum Beispiel, das passt ja wirklich auch in die kleinste Studentenbude und auch da ist dann der finanzielle Aufwand in der Anschaffung und so weiter gar nicht so groß, dass es wirklich auch mit einem kleinen Geldbeutel sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt gut gestemmt werden kann.
Ja, jetzt haben Sie schon gerade so Fassungsvermögen mit 30 Liter, 20 Liter genannt. Es gibt ja quasi auch die großen mit bis zu 160 oder wahrscheinlich auch noch weit darüber hinaus. Welche Vorteile bringen denn zum einen kleinere, aber auch größere Brecken jeweils mit sich?
Ja, da gerade Anfänger sitzen ja oft dem Trugschluss auf, dass es eigentlich einfacher wäre, ein kleineres Aquarium zu nehmen oder mit einem kleineren Aquarium zu starten. Das ist in der Tat allerdings gar nicht so, denn während große Aquarien haben den großen Vorteil durch das große Wasservolumen und meistens auch den größeren Filter sind diese Aquarien einfach in der Lage, kleinere Fehler oder auch mal ja, Flüchtigkeiten in der Pflege und so weiter einfach besser wegzupuffen. Das heißt, so ein Becken ist einfach dankbarer. Verkraftet Fehler einfacher und so weiter. Allerdings haben wir natürlich wieder das Problem mit einer etwas höheren Anschaffungskosten. Da ist es natürlich gerade wieder für Studenten oder für Leute mit eben einem kleineren Geldbeutel einfach praktischer oder angebrachter, ein kleineres Aquarium zu holen. Aber hier darf man wirklich nicht vergessen, je kleiner das Aquarium, umso sorgfältiger muss ich arbeiten, umso mehr muss ich die Wasserwerte im Auge behalten und natürlich umso kleiner ist auch die Vielfalt der darin zu pflegenden Tiere. Ab einem gewissen Volumen kommen halt wirklich nur noch Garnelen oder Schnecken in Frage.
Ja, klar. Ja, darauf ist dann auf jeden Fall zu achten, dass ich da natürlich die passende Auswahl treffe für das jeweilige Volumen. Das, ja. Jetzt, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt das Aquarium, ich habe mir jetzt ein entsprechendes ausgesucht. Jetzt geht es an die kreative Gestaltung. Gibt es hier spannende Trends oder auch bestimmte Materialien, die sich besonders gut eignen?
Natürlich der Trend Nummer eins seit bestimmt 15 Jahren ist natürlich das Aquascaping. wo man wirklich versucht, unter Wasser schöne Landschaften zu gestalten. Meistens nimmt man dazu einfach, oder oft werden dafür Landschaften, die man über Wasser sieht, als Richtlinie genommen, versucht diese dann unter Wasser nachzugestalten. Hier geht es dann wirklich rein um Ästhetik, um Kontraste. Natürlich neben vielen verschiedenen Wasserpflanzen kommen hier natürlich dann auch viele Steine und Wurzeln und so weiter zur Anwendung und auch die Wahl des Bodengrundes. Es gibt ja viele verschiedenfarbige Sande und Kiese, darf hier natürlich nicht vernachlässigt werden. Und ein Trend, der in den letzten Jahren wieder verstärkt aufkommt, was ich persönlich bevorzuge, sind dann Naturaquarien oder Biotopaquarien, wo man wirklich versucht, ein natürliches Biotop zu Hause im Aquarium mehr oder weniger 1:1 optisch nachzugestalten. Sei es jetzt zum Beispiel ein Urwaldbach im Amazonas oder ein Gebirgsbach in Indien mit entsprechenden Bärblingen oder Flossensaugern, die dann je nach Biotop mit vielen Pflanzen oder so ein Gebirgsbach dann mit großen Kieselsteinen oder wirklich großen Steinen gestaltet wird, um wirklich 1:1 so einen kleinen Ausschnitt aus der Natursicht nach Hause zu holen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und hat bestimmt auch wirklich optisch was zu bieten, wenn man sich derart einrichtet. Ist denn, wenn wir jetzt auf das Befüllen eines Aquariums unseren Blick richten, dann hat das ja, also selbst ein kleines Aquarium, eigentlich ja schon ein recht großes Gewicht. Also Wasser ist schwer und da muss ich ja dann auch irgendwo wahrscheinlich doch für einen sicheren Untergrund sorgen. Kann ich so mein Aquarium, ich meine, es kommt natürlich sicherlich auch nochmal auf die Größe an, aber grundsätzlich überall hinstellen oder muss ich da schon auch so ein bisschen schauen, dass ich den passenden Untergrund habe?
Ja, das wird ebenfalls gerade von Anfang an gerne unterschätzt, denn abgesehen vom Gewicht des Wassers kommt ja noch das Gewicht des Glases dazu. Plus der Bodengrund, plus Steine und so weiter. Also nehmen wir einfach mal so ein Standardbecken von 30 mal 30 mal 60 Zentimeter, 54 Liter. Wir haben also 54 Kilo Wasser, plus noch einige Kilo Glas, plus Sand, plus oder Kies, plus Steine. Also da sind wir selbst bei so einem relativ überschaubaren Becken ganz, ganz schnell bei 80 Kilo Gewicht.
Boah.
Und ganz anders sieht das natürlich noch aus bei einem 160 oder 200 Liter Becken. Da kommen wir dann ganz schnell in die 250 bis 300 Kilogramm Klasse. Dementsprechend, ich denke mal, so ab einer Beckengröße von 54 Liter sollte man wirklich über die Anschaffung von einem Aquarienunterschrank nachdenken. Zum einen ist man dann wirklich auf der sicheren Seite, was das Gewicht angeht. Zudem sind Aquarienunterschränke natürlich auch unempfindlich vom Material, was Wasserflecken und so weiter angeht. Man möchte das vielleicht nicht unbedingt auf hochwertigen Mahagoni-Möbeln dann platzieren, um dann überall die Wasserflecken zu haben. Und ein weiterer Punkt, der ab einer gewissen Beckengröße auch nicht vergessen werden darf, ist die Statik des Gebäudes. Gerade in Altbauten und so weiter kann es unter Umständen wirklich kritisch werden, wenn ich dort 300 Kilo gerade in der Raummitte irgendwo platziere. Dann sollte man zum einen drüber nachdenken, das Ganze an der Außenwand zu platzieren, die normalerweise am tragfähigsten ist. Oder im Zweifelsfall führt dann wohl kein Weg dran vorbei, wirklich einen Statiker zu
fragen. Das ist ein guter Hinweis. Und vielleicht kann man auch noch tatsächlich auch so Unterschränke, die ja auch sehr hochwertig angeboten werden, die passenden, die sind ja auch noch praktisch, um einfach das Material, was ich einfach auch benötige für die Pflege, Zweifelsfalle vielleicht auch für einen Außenfilter, den ich bei größeren Becken brauche, einfach da auch zu verstecken, ne? Oder beziehungsweise unterzubringen.
Ne? Ganz genau. Rein aus ästhetischen Gründen ist das natürlich ebenfalls ein riesiger Bonus, den man dadurch hat. Denn Futter und so weiter, Pflegeprodukte, Netze, Schläuche, wie Sie schon gesagt haben, alles lässt sich in diesem Unterschrank verstauen und ist dann auch im Bedarfsfall schnell greifbar. Man muss nicht erst wieder in irgendwelchen Abstellkammern nach Eimern oder Netzen und so weiter suchen.
Genau, ja. Sehr guter Hinweis, auch ein praktischer Tipp. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage, denn wir sind jetzt schon fast wieder hier am Schluss. Wie kann ich mir denn Ihre eigene Unterwasserwelt vorstellen? Sie sind ja nun mal auch leidenschaftliche Aquarianer, wie ich eingangs gesagt habe. Wie sieht denn Ihr persönliches Aquarium aus?
Ja, wir reden hier natürlich nicht von dem Aquarium, sondern von den Aquarien. Ich bin seit über 30 Jahren Aquarianer. Bereits mit 15 hatte ich zu Hause 7 Aquarien. Zu meinen besten Zeiten waren es über 100. Will heißt, ich habe zu Hause meinen extra Aquarienraum, 15 Quadratmeter mit Schwerlastregalen. Das ist jetzt nichts Ästhetisches, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also mein Steckenpferd ist die Zucht von anspruchsvollen kleineren Zierfischen.
Okay.
Dementsprechend habe ich zu Hause momentan circa 50 Aquarien im Betrieb. Oft eher spärlich eingerichtet, aber dafür natürlich die tollsten und spannendsten Raritäten an Zierfischen.
Das klingt spannend. Ist denn, jetzt muss ich aber da noch die Frage nachschieben, wir haben ja eben über das Gewicht gesprochen, haben Sie dann die Aquarien im Keller quasi, dass das irgendwie gewichtstechnisch alles irgendwo auch und statisch irgendwie passt? Oder wie stelle ich mir das vor, wie Sie Ihre Aquarien dann verteilen?
Die Aquarien stehen tatsächlich im Erdgeschoss, Keller nicht. Aber ich habe natürlich vorher alles von einem Statiker absegnen lassen, dass das Ganze
Okay.
kein Problem ist. Und die
Ja.
Becken sind ja wirklich weiträumig in dem Raum verteilt. Also ja, ich
Sehr
denke mal, pro
spannend.
Quadratmeter werden es nicht mehr wie 300 Kilo sein.
Okay,
Aber es kommt
da
natürlich
kommt ja
noch
was
einiges zusammen
zusammen.
auf die
Ja.
Fläche.
Ja, auch wie toll. Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür auf jeden Fall natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind. Sie haben uns
Sehr
sehr
gerne.
hilfreiche Tipps und Anregungen gegeben, auf jeden Fall, wie man, ja, auf was man zu achten hat bei der Auswahl des Aquariums, aber auch was es für Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Und wer von euch jetzt Lust hat auf Aquaristik und sich vielleicht auch womöglich gerne ein Aquarium anschaffen möchte, der kann natürlich das gerne auch mal seinen Blick auf die Homepage bei Vera werfen unter www.vera.de. Da gibt es ganz sicherlich noch einige wichtige und schöne Hinweise, wie man das perfekte Aquarium für sich findet. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, Herr Helker. Ich danke Ihnen und auch
Sehr
von
gerne.
euch und sage mal bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ein spannendes Interview, das du da erneut führen konntest. Und denke, der Oliver Helker, der hätte uns dann auch noch viel mehr zu anderen Aspekten der Aquaristik verraten können, hat uns schon viele Tipps und viele tolle Informationen gegeben. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und mehr Informationen, wie gesagt, findet ihr natürlich auch im aktuellen Heft, in der aktuellen Ausgabe des Heimtierjournals. Ja, wir kommen auf einen weiteren wichtigen Themenschwerpunkt. Die Zookaufgruppe hat vor einiger Zeit damit begonnen, sich eben auch im Bereich der Kooperationen weiterzuentwickeln, auch viel zu tun, um dann eben auch den Nachwuchs an tierische Themen ranzuführen mit dem Zookauf Kids, aber eben auch mit Kooperationen, beispielsweise auch gerade aktuell im Bereich des Tierparks. Da kommen wir jetzt drauf, und eben auch im Bereich des Tierschutzes. Und das geht ja manchmal auch oder vielfach auch Hand in Hand. Und es gibt jetzt aktuell eben auch eine Kooperation mit dem Tierpark Reuschenberg.
Genau, richtig. Also die Zookaufgruppe ist ja wirklich viel in vielerlei Hinsicht aktiv in Sachen Tierschutz und jetzt ist sie eben auch Goldpartner des Wildparks Reuschenberg. Das ist ein Tierpark, der ist im nordrhein-westfälischen Leverkusen ansässig und sehr schön gelegen mitten im Wald und ja mit den regionalen Fachmärkten im Umkreis, nämlich mit Leverkusen, Wermelskirchen und Langenfeld, wird halt der beliebte Tierpark jetzt in Leverkusen unterstützt.
Ja, zusätzlich können alle, die dann Lust haben, den Tierpark zu unterstützen, weil das ist natürlich sehr stark auch getragen durch Unterstützung, durch Engagement, was dann teilweise eben auch von außen kommen muss, gibt es auch eine Wunschliste auf www.zookauf.de, und da kann man Produkte, die der Tierpark benötigt, auch in den Warenkorb legen und dorthin senden lassen.
Das ist genau, das ist eine super Sache. Diese Wunschlisten gibt es eben auf der zookauf.de-Seite. Das ist eine Online-Liste und der Tierpark hat einfach eingetragen, was er speziell für die Tiere im Park braucht. Es geht da schwerpunktmäßig um die Kleintiere, um die Hasen und die Meerschweinchen. Und diese Futtermittel und das Zubehör, das könnt ihr eben über eure Bestellung aus diesen Wunschlisten gezielt an diesen Tierpark quasi erwerben. Und ihr bekommt dann eben auch für diese Bestellung noch einen zusätzlichen 10% Rabatt als Dankeschön, dass ihr an dieser Aktion teilnehmt und eben den Tierpark mit dieser Aktion unterstützt.
Ja, also eine tolle Geschichte. Ihr könnt den Tierpark unterstützen. Den Rabatt von 10%, den zieht die Zookaufgruppe automatisch vom Warenkorb ab und übernimmt den entsprechenden Betrag als Unterstützung. Und sicherlich werden wir dann im Jahresverlauf auch nochmal das ein oder andere Mal über dieses Engagement und andere Initiativen berichten. Auf jeden Fall eine schöne und spannende Kooperation, und sicherlich ist der Tierpark auch den einen oder anderen Besuch wert.
Ja, wir sind hier im Wildpark Reuschenberg, hier in unserem Kaninchengehege. Und ja, das ist zum Beispiel was man bei uns auch schön buchen kann, nämlich die Stunde beim Lieblingstier. Da ist man dann eine Stunde bei den Kaninchen oder bei den Ottern. Wir bieten aber auch noch andere Sachen an, den Tag als Tierpfleger, Führungen. Wir machen große Feste, die immer wieder für Begeisterung sorgen. Und ja, und um die ganzen Tiere zu versorgen und halt eben den Betrieb am Laufen zu halten, sind wir natürlich auch auf Spenden angewiesen. Und da sind wir natürlich jetzt froh, dass wir den Zookauf als Partner haben, wo wir jetzt unsere schöne Wunschliste erstellen durften, wo natürlich auch ganz tolle Sachen für die Kaninchen draufstehen und wo jetzt alle Kunden sich eben was in den Einkaufswagen packen können, was wir dann halt eben für unsere Kaninchen bekommen. Und das hilft uns wirklich sehr, sehr viel weiter. Wir freuen uns also drauf, dass ihr unseren Einkaufswagen jetzt demnächst richtig vollpackt. Wir als Zooker freuen uns sehr, Goldpartner vom Tierpark Reuschenberg zu sein.
Und der Tierpark Reuschenberg ist unwahrscheinlich stolz, den Zookauf als Goldpartner gewonnen zu haben.
Ja, und zusätzlich haben wir eben auch jetzt in der Vorweihnachtszeit von Ende November bis Ende Dezember eine große Zookauf-Spendenaktion für den Tierschutz. Da werden eben auch die Wunschlisten unterschiedlicher Tierheime mit angesprochen. Jedes Tierheim im Umkreis eines Zookaufstandortes, das da eben in diesem Partnernetzwerk sich findet, kann eine Wunschliste anlegen. Und es gibt ja noch viele weitere Aktionen, die dann parallel stattfinden.
Genau, also während die Wunschlisten schwerpunktmäßig natürlich online-mäßig zu behandeln sind und eben man online hier seine Aktivität im Tierschutz oder den Beitrag dazu leisten kann, gibt es eben auch noch Spendenboxen. Die stehen eben in den Teilnehmenshoffachmärkten bereit und über diese Boxen könnt ihr eben auch ganz unkompliziert helfen und eben Ware spenden und die entsprechenden Tierheime vor Ort holen sich diese Ware dann eben auch regelmäßig ab und verwenden sie dann eben für die Schützlinge in den Tierheimen.
Ja, und zusätzlich gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit, der Wunsch Weihnachtsbäume in einigen Fachmärkten. Schon seit ein paar Jahren haben einzelne Zookaufmärkte dann einen solchen Wunschweihnachtsbaum aufgestellt. Und das Prinzip ist eigentlich ähnlich wie bei den Wunschlisten. Also jedes Tierheim, das dann eben angeschlossen ist, kann dort seine Wünsche als Schmuck des Weihnachtsbaums aufhängen. Und dann können die Kunden, Kundinnen selbst entscheiden, was sie dann gerne eben übernehmen möchten oder welchen Wunsch sie erfüllen möchten und können dann das Produkt eben für das Tierheim kaufen, das sich dann im Anschluss an die Aktion eben die Ware auch dort im Geschäft abholt. Also wirklich eine tolle Sache und ich habe kürzlich noch gelesen, zum Welttierschutztag hat auch der Zookaufstandort in Langenfeld eine tolle Aktion gemacht, auch sehr ungewöhnlich, sogar mit zwei Tattoo-Artists, die dann da noch mit involviert waren. Und da konnte eben auch ein entsprechender Spendenbeitrag ans Tierheim in Hilden übergeben werden. Und all das ist eben eingebettet in das Tierschutzkonzept von Zookauf und ihr könnt die Aktion gerne mit unterstützen. Und nicht versäumen möchten wir natürlich auch einen Hinweis auf das aktuelle Heimtierjournal, denn da hast du noch ein Interview führen können mit einer Künstlerin, die auch im Bereich Tierschutz sehr aktiv ist.
Das ist richtig. Wir haben quasi ein wenig musikalische Unterstützung in diese Richtung bekommen. Wir haben nämlich ein Interview mit Stefanie Hertel führen dürfen und sie ist auch, wie du schon sagst, sehr aktiv im Tierschutz, hat selbst zwei Hunde aus dem Tierschutz. Und ja, das Interview ist im Heimtierjournal im Magazin abgebildet. Das könnt ihr dort lesen, wie sie zu den Hunden kam, wie sie zum Tierschutz steht, was ihr ganz besonders am Herzen liegt. All das spiegelt sich im Interview wieder. Und ja, wir waren natürlich sehr froh, dass sie uns die Zusage gegeben hat und wir Frau Hertel eben interviewen dürften.
Genau, also ich denke, das gibt auch nochmal dem Ganzen einen schönen Push und sorgt auch nochmal dafür, dass die Aktion noch bekannter wird und noch breiter gestreut wird und hoffentlich ganz, ganz viel eben für den Tierschutz, für die örtlichen Tierheime zusammenkommt. Die Spenden gehen auch komplett an, also auch die gespendete Ware an Tierheime lokal, die sich vor Ort eben befinden, also alles beschränkt dann wirklich auf die jeweilige Region, damit dem dann eben auch der direkte Bezug da ist und man auch sieht, wo die Spenden dann eben entsprechend hingegangen sind. Und wir haben eben auch einige Hersteller, die die Aktion mit unterstützen, die dann eben auch großzügigerweise Ware zur Verfügung stellen, die dann an die örtlichen Tierheime gehen kann. Ja, das war auch schon unsere aktuelle Ausgabe. Es war sehr kurzweilig, Gabi.
Ja. Gebe ich zurück. Dankeschön.
Genau. Trotz kleiner Barrieren, also dass du heute nicht im Studio warst, haben wir das ganz gut gemeistert. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit, eine gemütliche Zeit und einen guten Jahresausklang. Und natürlich möchten wir euch auch dazu aufrufen und ermuntern, euch das Heimtierjournal zu holen, an unserer Zookauf-Spendenaktion teilzunehmen. Und dann sehen wir und hören wir uns das nächste Mal wieder.
Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Ich schließe mich dem an und freue mich auf das nächste Mal.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.